Das dürfen wir von ganzem Herzen sagen. Deine Wahrheit schreitet voran. Schön ist, dass wir wirklich keine eigene Lehre, keine eigene Erkenntnis haben, sondern das Wort so verkündigen dürfen, wie es geschrieben steht, so wie Gott es uns hinterlassen und aus Gnaden vor der Wiederkunft Jesu Christi noch einmal in der ursprünglichen Bedeutung, in der ursprünglichen Harmonie von Altem und Neuem Testament aus Gnaden geoffenbart hat. Darin erkennen wir, dass Gott uns sein Angesicht zugewandt hat. Wenn Gott mit uns redet, und wir es wirklich verstanden haben, dass er es ist, der zu uns spricht. Wenn wir es angenommen haben, dass es nicht Paulus, nicht Petrus, nicht ein Apostel, nicht ein Prophet war, der uns etwas zu sagen hatte, sondern der Herr selber, der durch sein Wort spricht, der nur den Mund seiner Knechte und Propheten gebraucht hat, um zu uns zu reden. Und das Gleiche trifft bis heute zu. Auch Bruder Brenhem hatte keine Extrabotschaft, sondern das verheißene, geoffenbarte Wort für diese Zeit. Und so sind wir dem Herrn sehr, sehr dankbar dafür, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was er verheißen und natürlich an dem, was er tut. Was nützten alle Verheißungen Gottes, die Ja und Amen sind, wenn sie rechts und links an uns vorbeigingen und wir keinen direkten Anteil an ihrer Erfüllung hätten? Ich dachte da an das Ereignis der Heilung des Mannes am Teiche Bethesda. Und ich möchte das in den Raum stellen, dass bestimmt einige unter uns sind, die schon jahrelang auf besondere Segnungen warten. Der Mann, wie viele wissen, wie alt er war, wie lange er gewartet hat, 38 Jahre gewartet. Und immer, wenn der Engel herabkam und das Wasser bewegte, wollte er hinein, konnte aber nicht. Er war gelähmt. Immer war jemand anders vor ihm im Wasser und wurde geheilt. Dann kam der Tag. Das war sein Tag. Und der Herr sprach das Wort. Der Herr sprach das Wort. Ja, ich habe niemanden, der mich hineinträgt. Du brauchst keinen mehr. Ich bin hier. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Brüder und Schwestern, ungeachtet dessen, wie lange wir schon warten. In diesem Jahr sind es 40 Jahre, seitdem Bruder Brenhim heimgegangen ist. Er hat darauf gewartet, dass die Wiederkunft des Herrn stattfindet. Paulus hat darauf gewartet, dass sie stattfindet. Martin Luther sagt in seinem letzten Jahr 1543, so wie die Tage des Herrn, die drei Tage und Nächte nicht voll wurden, so werden die 2000 Jahre nicht voll werden und wir können mit der Wiederkunft des Herrn rechnen. Alle, wirklich alle, die je gelebt haben und die Gnade Gottes erlebt haben in ihrer Zeit, haben damit gerechnet. Doch jetzt ist es soweit. Wir dürfen unsere Häupter nüchtern und klar emporheben, gegründet auf Gottes Wort und wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Fühlt euch frei und seid offen für das Wort des Herrn. Auch heute möchte ich alle sehr herzlich willkommen heißen, von links nach rechts, aus allen Ländern, Sprachen und Nationen. Grüße haben wir vom Bruder John aus Bukarest, von Brüdern aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus Moldawien. Besondere Grüße von all diesen Brüdern, die die Botschaft auf- und angenommen haben und sie weitertragen. 5 Anrufe waren heute Morgen aus den USA. Leute hören, Leute sehen. Und sie sagen, wir haben gestern mitgehört, mitgesehen und sind gesegnet worden. Überall, überall. Und Gott möge wirklich Gnade schenken, dass weltweit, besonders in den 2 Hauptsprachen, Englisch und Deutsch, alle hören können und dann weitergeben können, weitertragen. Es ist die göttliche Botschaft, die darf nicht noch einmal unter den Scheffel gestellt werden oder unter den Tisch fallen. Sie muss auf den Tisch des Hauses Gottes und die Verkündigung muss einfach geschehen und alle Welt muss erreicht werden. Dann hat ein Bruder mir einen liebevollen Brief geschrieben. Er lag vor oder unter der Tür, entschuldigt sich, dass er Gehör geschenkt hat dem, was an Verleumdung über mich gesagt wurde. Bittet um Entschuldigung, dass er seinen Mund, nicht nur sein Gehör, auch seinen Mund zur Verfügung gestellt und Dinge gesagt, die nicht gut waren. Wir nehmen das einfach so auf und an. Ich möchte unserem Bruder, der betroffen ist, und euch allen sagen, wir gehen durch Prüfungen. Und besonders alle Knechte Gottes gehen durch Prüfungen. Und es wird keinen geben, der den Anspruch stellt, unfehlbar zu sein. Aber jeder Knecht Gottes wird den Anspruch stellen müssen, nicht nur dürfen, stellen müssen, dass das Wort, das aus seinem Munde ergeht, Gottes Originalwort ist. Und dieses Wort wird nicht mehr zurückkommen. Es muss und es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Dann haben wir schon gesagt, Grüße. Bruder Wahlström lässt grüßen, die Brüder aus Südafrika lassen grüßen, aus dem Kongo, von überall. Dann besondere Grüße an unsere Geschwister in Chile und in Peru. Und wo immer sie jetzt auch hören und in anderen Teilen der Welt. Dem allmächtigen Gott sei einfach Dank dafür, dass wir in der Zeit leben, in der sich biblische Prophetie erfüllt. Wir werden gleich noch einmal beten, aber lasst mich das aus der Predigt, die unsichtbare Vereinigung der Braut Christi lesen. Hier sagt Bruder Brenhim, die Öffnung der 7 Siegel wurde von Gott dort auf dem Berge angekündigt. Gott möge mich jetzt hier auf diesem Podium sterben lassen, wenn das nicht die Wahrheit ist. Ich habe es euch etwa 1 Jahr und 6 Monate, bevor es geschah, gesagt. Er gebot mir, nach Arizona zu gehen und sagte mir, was dort in der Wüste geschehen würde. Heute Abend sind Männer hier, die dort waren, als die sieben Engel herabkamen. Sogar die Wochenzeitschriften, zum Beispiel die Zeitschrift Life, veröffentlichten einen Artikel darüber und so weiter. Und dann, Gott musste die sieben Siegel öffnen, aber nicht in einer Denomination. Ich war immer dagegen, doch aus den Denominationen nimmt er sich eine Braut heraus. Aber keine Braut als Denomination. Das könnte er nicht tun. Das wäre gegen sein eigenes Wort. Er öffnete die sieben Geheimnisse und brachte die Dinge hervor, die seit Grundlegung der Welt verborgen waren. Wir könnten weiterlesen. Wir glauben von Herzen daran, dass Gott nicht nur war, dass Gott ist und dass er derselbe ist. Als er zu Mose sprach, war er nicht der Ich Bin gewesen, sondern der Ich Bin und der Ich sein werde. Und das ist mein Name, sprach Gott der Herr, in alle Ewigkeit. Also Gott gegenwärtig, wirkend durch den Heiligen Geist, gemäß dem Wort der Stunde, gemäß den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Nun bitten wir unseren Bruder Gilbert, heute zu kommen und noch mit uns zu beten. Lob und Dank sei dem Herrn. Er stand auf dem Worte Gottes, ist tatsächlich das Allerwichtigste in unserem Leben geworden. Wir haben schon oft darüber gesprochen, es bedurfte nur der Hinzufügung eines einzigen Wortes am Anfang im Paradies. Und das Hinzufügen eines einzigen Wortes, des Wortes nicht, hat dazu geführt, dass die ersten Menschen unter den direkten Einfluss des Feindes gekommen sind und dann die Orientierung, die aus dem Wort gegeben worden war, verloren haben und sich dem Einfluss des Feindes geöffnet, von Gott getrennt, in den Tod geworfen wurden. Wir haben es im Philipperbrief gehört, dass unser Herr, der die Gestalt Gottes war, ein sehr wichtiger Ausspruch, die sichtbare Erscheinungsform des unsichtbaren Gottes. Er legte alles ab, ist Mensch geworden, uns gleich geworden und den Preis der Erlösung durch das vergossene Blut am Kreuz auf Golgatha zu bezahlen. Ehe wir in die Wortbetrachtung eingehen, lasst mich aus Offenbarung, dem 5. Kapitel, es steht ja in Verbindung mit der Öffnung der sieben Siegel, ein wenig lesen. Offenbarung, 5. Kapitel von Vers 6. Offenbarung 5 von Vers 6. Da sah ich in der Mitte zwischen dem Thron und den vier Lebewesen einerseits und den Ältesten andererseits ein Lamm stehen, als wäre es eben geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, Das sind die sieben Geister Gottes, die auf die ganze Erde ausgesandt sind. Da ging das Lamm hin und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß. Und als es nun das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Hier haben wir die erlöste Schar vor Augen, die in Verbindung mit Öffnung des versiegelten Buches gezeigt wird. Aus allen Sprachen, Völkern und Nationen hat nicht Gott der Herr schon zu Abraham bei der Berufung im 1. Mose, dem 12. Kapitel, im 3. Vers gesagt, 1. Mose 12, Vers 3, ich will dich segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Galater, 3. Kapitel, hier führt der Apostel aus, in welch einer Weise der Segen Gottes über die Nationen gekommen ist. Galater, Kapitel 3, von Vers 6. Wie bei Abraham, er glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, dass oder also die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat er Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Es ist eine Verbindung vom Alten zum Neuen Testament, eine Verbindung, die die Ankündigung der Heilsgeschichte und ihre Verwirklichung aufzeigt. Und so sehen wir, dass schon alle Propheten und Männer Gottes im Alten Testament vorausgesagt haben, was geschehen würde. Hier wird der Glaube in besonderer Weise betont. Welch ein Glaube? Der Glaube, wie die Schrift sagt. Denn so steht's hier geschrieben im 8. Vers. Weil aber die Schrift voraussah. Und die Schrift ist Gottes heiliges Wort. Und Gott hat all diese Ankündigungen wahrgemacht. Und wir dürfen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen am Ende der Gnadenzeit miterleben, in welch einer Weise wir, wie Abraham damals, jetzt gesegnet werden. Abraham hat die Verheißung bekommen, dass ihm ein Sohn geboren werden würde. Ihr wisst, Sarah war hochbetagt und Abraham war es auch. Sie war 90, er war 100. Dann ist das schon ein kleines Problem. Aber bei Gott gibt es kein Problem. Weder ein kleines noch ein großes. Wenn Gott eine Verheißung gibt, dann ist nur der Unglaube unser Problem. Nur der Unglaube ist dann unser Problem. Denn Gott, der die Verheißung gegeben hat, hat die Verantwortung für die Erfüllung doch schon übernommen. Also lassen wir es in den Händen Gottes, dem noch nichts misslungen ist, bei dem alles gerät, der alles wohlmacht, der sein Schöpfungswerk vollendet hat und der sein Erlösungswerk aus Gnaden vollenden wird. Wir haben über die Herausrufung der Gemeinde gesprochen und wir werden auch fortfahren mit dem Aufbau, nämlich, dass die Gemeinde tatsächlich auferbaut werde auf dem einen einzigen heiligen Glaubensgrund, der durch Apostel und Propheten gelegt wurde, welcher Jesus Christus, unser Herr, selber ist. Wie ja in Epheser, dem zweiten Kapitel, in besonderer Weise in Vers 20 und 21 betont wird, Epheser 2, Vers 20 und 21, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Jesus Christus selber der Eckstein ist. Können wir heute sagen, wie Paulus damals im Brief an die Korinther, ich habe den Grund bei euch gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt wurde, und das ist Jesus Christus, unser Herr. Brüder und Schwestern, wenn wir über die Grundlehren des Wortes sprechen, dann doch nicht, weil wir Lust dazu hätten. Wir wollen doch keinen Menschen kränken, wenn wir die Lehren, die mit der Heiligen Schrift nicht übereinstimmen, wenn wir das Fundament berühren und an ihren Säulen schütteln, dann haben wir einen göttlichen Auftrag dazu, alles zum Einsturz zu bringen, was nicht auf dem Fundament, nicht auf der Säule der Wahrheit aufgebaut wurde, zum Einsturz zu bringen. Das gehört dazu. Ehe neu aufgebaut werden kann, muss das, was nicht gemäß dem Worte getan wurde und aufgebaut wurde, das muss niedergerissen werden. Und so sprach Gott tatsächlich, als er den Propheten Jeremia beauftragte, er sollte erst niederreißen und danach würde der Aufbau folgen. Zuerst muss wirklich das, was nicht stimmt, das muss niedergerissen gerissen werden. Es darf nicht dekoriert werden. Es darf nicht mit Glacé-Handschuhen angefasst werden, sondern muss in aller Öffentlichkeit und in aller Offenheit bloßgestellt werden. Das tun wir wirklich nicht, weil wir Lust dazu hätten. Das tun wir, weil Gott das Recht hat, die Gemeinde zum Ursprung zurückzuführen, aber nur seine Gemeinde, nicht irgendeine Gemeinde, sondern seine Gemeinde, von der er selber sagte, noch heute es so meint, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Sie werden dagegen sein. Und wer bis zur Offenbarung, dem 12. Kapitel geht, der wird doch feststellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Wehen über die Gemeinde kommen und der männliche Sohn herausgeboren werden wird, der dann entrückt wird, dann stellt sich der Drache vor die Gemeinde, die ja als Weib bezeichnet wird, denn so wie die Frau den Samen aufnimmt, um dann zu gebären, so ist die Gemeinde dazu bestimmt, den göttlichen Samen aufzunehmen und dazu bestimmt, dass Söhne und Töchter Gottes geboren werden aus Wasser und Geist, wie unser Herr im Johannesevangelium, dem 3. Kapitel, gesagt hat. Hier haben wir in Epheser 2, 20 und 21 die Worte aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Haben wir ein Recht, das Wort Gottes zu verkündigen? Haben wir ein Recht, hervorzuheben, dass unser Herr den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat, sein eigenes Blut und Leben gegeben, um seine Gemeinde zu reinigen und zu heiligen, abzusondern von allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt und so eine Brautgemeinde vor sein Angesicht zu stellen, ohne Flecken und ohne Runzeln. Dazu müssen wir unbedingt an Epheser 5, Vers 26 denken. Daran können wir nicht vorbeigehen. Das Wasserbad im Wort gehört in den Zusammenhang, in dem geschrieben steht, dass die Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Angesicht dastehen wird. Nicht nur die Erlösung durch das Blut, die Vergebung unserer Schuld und Sünde, die Versöhnung mit Gott und alles, was dazugehört, sondern wie dann im 2. Korinther, im 6. Kapitel von Vers 14 deutlich gesagt wird, dass Licht und Finsternis wirklich nichts miteinander zu schaffen haben. Und dann spricht der Mann Gottes durch den Geist inspiriert aus, wie stimmt Christus mit Belial überein? Doch überhaupt nicht. Und deshalb stellen wir uns auf die Seite Jesu Christi, unseres Herrn, weil er sich auf unsere Seite gestellt hat. Er ist uns gleich geworden, damit wir ihm in der Auferstehung und Verwandlung aus Gnaden gleich werden können. Vers 21, in ihm wächst jeder Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Das ist kein Tempel mit Menschenhand erbaut, mit Steinen, wie es hier auf Erden geschieht, wie auch damals, In Matthäus 24 haben die Jünger das Augenmerk unseres Herrn auf den Tempel gerichtet. Und dann sprach er, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen werden wird. Und wer es genau wissen will, der braucht nur in Lukas 21 nachzulesen, denn vor Vers 24 stehen noch einige Verse, die davon sprechen, dass Gottes Strafgericht über sein Volk, das den Tag der gnädigen Heimsuchung nicht erkannte, kommen würde. Und so ist es dann auch gekommen. Und unser Herr hat es ja gesagt, wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umlagert sehen werdet, so mögen die Gläubigen ins Gebirge Judäas fliehen. Wir haben für unsere Zeit die Orientierung im prophetischen Wort, und um ehrlich zu sein, wir haben sie in den Evangelien, wir haben sie in den Briefen, und wenn wir das Wort in der Gesamtheit zusammennehmen, dann haben wir ein abgerundetes, ein abgeschlossenes Bild von allem und über alles, was Gott voraussagen ließ, was er angekündigt und was er verheißen hat. Im Epheserbrief, im 4. Kapitel, direkt von Vers 1, haben wir dann die Weisungen für den Aufbau der Gemeinde. Und alle, die auferbaut werden möchten, müssen, wie von Vers 2 geschrieben steht, Epheser 4 von Vers 2, folgende Dinge haben und erfüllen und ihnen nachkommen. Hier steht es geschrieben, mit aller Sanftmut und Demut, mit Geduld, als solche, die einander in Liebe ertragen. Es geht nicht anders. Brüder und Schwestern, wir haben verschiedene Mentalitäten, verschiedene Herkünfte in jeder Weise. Und wenn ich heute fragen würde, aus wie vielen Ländern und Kulturen wir alle herkommen oder groß geworden sind, ich weiß nicht, ob man nicht bis Nowosibirsk landen würde, wo man schon nach China rüberschauen kann, und dann in ganz Afrika und aus ganz Europa. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir uns alle von Gott beschenken lassen, dass wir wirklich die alte Natur, den alten Menschen ablegen und dass der neue Mensch nach Gottes Gerechtigkeit in uns geschaffen werde. Dass wir nicht nur singen, alles neu, sondern dass es so werden könnte. Und erst dann, wenn das Innere von Gott so weit hergestellt wurde, wird auch das Äußere nach sich ziehen, dass wir einander in Liebe ertragen und dann, wie geschrieben steht in Vers 3, und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Das muss dein und mein Verlangen sein, dass der Leib des Herrn in keiner Weise ge- oder beschädigt werde, dass einem einzigen Glied Leid zugefügt wird, dass wir unseren Mund füreinander auftun und nichts mehr annehmen, was über einen anderen gesagt wird, es sei denn, wir sagen, ein Moment bitte, ich rufe den Bruder, ich rufe die Schwester, sage in ihrer Gegenwart, was du mir sagen möchtest.
Amen. Amen.
Und dann kann es passieren, dass ihr nur noch die Hacken eines solchen Menschen sehen werdet und das Gesicht nicht mehr, geschweige die Person, über die gesprochen werden sollte. Wir müssen die göttlichen Spielregeln einhalten. Das geht nicht anders. Und hier steht es weiter geschrieben, ihr seid ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund eurer Hoffnung berufen worden seid. Und danach steht erst ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Aber in Verbindung mit ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, steht das Wort ein Leib. Ihr alle seid durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Lasst uns dazu 1. Korinther im 12. Kapitel lesen. Und hier kommt jetzt der Prüfstein. Hier kommt der Moment, wo wir uns wirklich prüfen können, ob wir die Dienste, die Gnadengaben, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat, wirklich respektieren. Es genügt nämlich nicht, dass wir nur von einem Propheten sprechen, den Gott dazu gebrauchte, die 7 Siegel zu lösen und das Buch zu öffnen. Das heißt, das Lamm hat das Buch geöffnet. Der Mann Gottes war doch nur dabei, als es geschah. Und es genügt nicht, es sei denn, wir erkennen, dass damit verbunden wirklich die Herausrufung sein muss. Und mit Herausrufung muss alles wieder in den geordneten, von Gott ursprünglich eingeführten Stand zurückgebracht werden. 1. Korinther, 12. Kapitel, von Vers 4. Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, doch nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nämlich zu Vers 7, um zu erkennen und auch im Glauben aufzunehmen, dass jede Offenbarung durch jeden Dienst, den Gott schenkt, die Gemeinde auferbaut, vorwärts bringt, in Worte festigt. Hier steht es in Vers 7, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten, nämlich zum Nutzen, zum Aufbau der Gemeinde verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen. Nicht der Mensch bringt Weisheit von zu Hause mit, sondern hier in diesem Wort ist alles. Und dann geschieht es, dass der Geist Gottes wirksam werden kann. Und dass dann all diese Dienste getan werden können, wie hier geschrieben steht. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede, nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geiste. Und dann wird aufgezählt und weiter aufgelistet, was alles in der Gemeinde am Anfang war. Und Brüder und Schwestern, es kann uns nicht genügen, dass wir sagen, ja, was in Apostelgeschichte 3 steht, in Vers 21, das glauben wir, nämlich, dass unser Herr und Heiland im Himmel bleiben muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner Knechte und Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Wenn das nicht bei uns wahr wird, wenn es nicht Erfüllung findet, wenn wir nicht daran teilhaben, dass es wirklich geschieht, und möge es langsam geschehen, aber möge es durch die Kraft Gottes aus Gnaden geschehen. Und hier ist der Punkt. Alle, die wirklich als Glieder zum Leibe Jesu Christi gehören, werden die Dienste, die Berufungen, Gaben und Aufgaben, die Gott in die Gemeinde zur Auferbauung gesetzt hat, erkennen. Die werden nie auf den Gedanken kommen, ach ja, die drei Brüder da vorne und so weiter. Nein, nein, es geht nicht um drei Brüder vorne. Es geht um den einen wahren Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Und es geht um die eine Gemeinde, die durch das Blut des Lammes erlöst wurde. Die Erstlingsschar, die der Herr zubereiten möchte, damit sie aus Gnaden an der Entrückung teilhaben kann. Höret noch aus diesem Kapitel die Verse 24 und 25, vielleicht noch 27. 1. Korinther 12 von Vers 24. Deren unsere, hier ist von den Gliedern die Rede, deren unsere anständigen Glieder nicht bedürfen. Ja Gott, das ist der Teil, den ich lesen möchte, ja Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem weniger wichtigen Gliede desto größere Ehre zugeteilt hat. Und warum? Damit keine Uneinigkeit im Leibe herrsche, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Habt ihr das mitgelesen? Hand aufs Herz. Haben wir bis heute füreinander gesorgt? Kam uns überhaupt der Gedanke, ist ein Bruder in Not? Ist eine Schwester in Not? Kam denen, die Not sind, der Gedanke, dass wir Brüder und Schwestern haben, die uns auch in der Prüfung zur Seite stehen? Oder erleben wir alle das, was Hiob erlebt hat, dass die Freunde kommen und ihn verdächtigen, das und das verkehrt gemacht zu haben? Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt des inneren Aufbaus der Gemeinde ist gekommen. Gott will ein mächtiges Werk in uns aus Gnaden tun. In der bluterkauften Schar das göttliche neue Leben in einem neuen Herz, das zum Glauben der Väter zum Anfang zurückgeführt wurde, das nicht im Unglauben umherirrt, sondern wie Abraham glaubte, so glauben auch wir, und so wie Abraham sich aufmachte, in das Land der Verheißung zu ziehen. Mach dich auf, verlass dein Vaterhaus und deines Vaters Land aus Ur in Chaldea, auf der anderen Seite des Euphrats. Mach dich auf in das Land, das ich dir verheißen habe. Das ist der Punkt. Wir haben den Ruf gehört. Mit dem Ruf war der Segen und mit dem Segen die Verheißung verbunden. Und daher, Kinder der Verheißung, Wort der Verheißung, Geist der Verheißung. Und der Geist leitet die Kinder der Verheißung in alle Wahrheit und verbindet uns direkt mit Gott. Da ist niemand mehr, der noch dazwischen steht, sondern eine direkte Verbindung zu Gott.
Amen.
Geliebte Brüder und Schwestern, haben wir, hast du, habe ich, diese direkte Verbindung zu Gott? Wissen wir, an wen wir glauben und was wir glauben? Haben wir Glaubensgewissheit in unserem Herzen, wenn zum Beispiel andere uns zur Rede stellen, vielleicht die Bemerkung machen, ach, was ihr da glaubt, das ist doch so und so. Ja, bist du fest in deinem Glauben? Wie Paulus schreibt, auf dass unser Herz fest werde, wirklich gefestigt werde, sodass nichts mehr bewegt werden kann. Und dass jeder Sturm, der über uns weht, nur dazu beitragen könnte, dass die Wurzeln gelockert, um dann tiefer und tiefer hineinzudringen. Das muss einfach so sein. Das geht nicht anders. Und Paulus schreibt auch, dass wir nicht länger unmündige Kinder sein sollen, sondern fortschreiten zur Vollkommenheit. So steht in Hebräer, dem 6. Kapitel. Ich frage mich, wie viel Zeit hat Gott uns noch vor zu schenken? Niemand weiß das direkte Ende, keiner weiß Tag und Stunde, aber das können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir jetzt am Ende der Endzeit leben. Wir gehen an dem, schlagen wir doch ganz kurz Matthäus 24 auf, um nur mal zu sehen, welch eine Mannigfaltigkeit in den Ankündigungen ist und dann, um hervorzuheben, worauf es uns wirklich ankommen sollte und ich sage, wirklich ankommt. In Matthäus 24 vom Vers 1 steht ja schon direkt geschrieben, was damals unser Herr gesagt, geantwortet hat, als er sich niedersetzte und die Jünger belehrte. Hier haben wir in Vers 3 und 4 von der Wiederkunft des Herrn, von dem Zeichen der Wiederkunft, von der Vollendung der Weltzeit, ist ja alles niedergeschrieben worden. Aber die direkte Mahnung ist in Vers 4, Jesus antwortete ihnen, seht euch vor, dass euch niemand irre führe. Die Irreführung in der Endzeit ist deshalb so schlimm, wie es uns in Vers 24 gesagt wird, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Wunder und Zeichen verrichten, um womöglich, stellt euch vor, um womöglich, andere Übersetzung, um, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten irre zu führen. Man überlege Folgendes. Markus 16, am Ende steht geschrieben, und der Herr war mit ihnen und bestätigte sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Jetzt in der Endzeit, direkt vor der Wiederkunft Jesu Christi, treten Propheten auf und sie sind falsche Propheten. Wahre Propheten haben das Wort Trinität, dreieiniger Gott, Dreifaltigkeit, nicht ein einziges Mal in den Mund genommen. Und Gott, dem Allmächtigen, sei's doch geklagt. Alle Charismatiker, ich könnte den Mann, den ich am Fernsehen in Manila gehört und gesehen habe, hier mit Namen nennen, als er sein Jackett auszog und es vor der Versammlung wehte und sagte, so weht jetzt der Heilige Geist. Und dann hat er den Leuten den Vorschlag gemacht, dass sie an jedem Morgen sagen sollen, guten Morgen Vater, guten Morgen Sohn, guten Morgen Heiliger Geist. Ich habe einiges gesehen, einiges miterlebt. Und dann große Wunder und Zeichen. Weshalb? Um die Auserwählten zu verführen. Aber die Auserwählten folgen nicht Wundern und Zeichen. Sie folgen dem Herrn. Und die Zeichen folgen ihnen. Die Zeichen folgen ihnen, weil sie Gottes Wort glauben. Bestätigt Gott sein Wort. Aber Wunder und Zeichen beeindrucken. Und wie man oft genug hört, was auf der Plattform gefilmt wird, ist eine ganz andere Sache, wie 2 Stunden später in Realität offenbar wird. Wir haben ja auch hinter den Vorhang geschaut. Aber hier ist uns wirklich gesagt worden, worauf wir zu achten haben. Nicht auf die Wunder und Zeichen, sondern dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Amen. Und dann müssen wir, wie Petrus sagen und schreiben können, im 1. Petrus 1, von Vers 22 bis 25, und dies ist das Wort, das wir euch als Evangelium verkündigt haben. Verzeiht, wenn wir noch kurz auf diese beiden Themen zu sprechen kommen. Die Teilung Gottes in 3 Ewige, in 3 Allmächtige, ist eine solche Gotteslästerung, wie sie auf Erden ein zweites Mal nicht mehr denkbar ist. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen und daran denken, dass Tertullian, ein Mann aus Tunesien, ein Rechtsanwalt aus Tunesien nach Rom kommt und dann seine Idee mitbringt, dass Gott aus 3 Personen bestehen kann. Und zum Schluss ist auch so geformt worden, ob man 3 Gestalten nebeneinander sieht oder eine Gestalt mit 3 Köpfen. Da gibt es ja, wir haben es in einem Buch ja wiedergegeben, irgendwo ist es dort am Ausgang, wo all diese Gestalten, die Gott darstellen sollen, gezeigt werden. Gott, der Allmächtige, braucht sich doch nicht in 3 Allmächtige zu teilen. Ein Allmächtiger genügt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und darum ging es auch gar nicht. Es ging um unsere Einsetzung als Söhne und Töchter Gottes, in unsere ursprüngliche Bestimmung als Söhne und Töchter Gottes. Und daher ist unser Herr als Sohn geboren, damit wir durch ihn, den Sohn Gottes, die Einsetzung Galater 4, Vers 4, in die Sohnschaft bekämen. Aber die Heilsgeschichte ist verloren gegangen, ist untergegangen. All diese Männer, und wir urteilen nicht aus freien Stücken, wir prüfen und orientieren uns nur an der Heiligen Schrift. All die Männer am Ende des 3. und dann im 4. Jahrhundert und wie es dann weiterging, hatten doch gar keine Berufung, kannten Gott nicht, haben das Alte Testament verworfen, die Juden verflucht. Es gibt keinen Kirchenvater Ihr könnt es nachlesen. Deschner hat über jedes Kapitel, wenn er den oder den erwähnt, auch den Passus geschrieben, mit dem diese Herrschaften die Juden verflucht haben. Und das erst im Zweiten Vatikanischen Konzil 1963, Papst Johannes der 23. mit herzerreißenden Worten gesagt hat, nehmt endlich den Fluch, der in der Karfreitagmesse ist und über die Juden ausgesprochen wurde, nehmt ihn endlich heraus. Ja, und bis dahin waren die Juden, die Gottesmörder, die Christusmörder, die von den Kirchenleuten verflucht wurden und deshalb die Judenverfolgung bis hin zu dem Töten der 6 Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg. Es geht alles auf einen einzigen Ursprung zurück. Es gibt immer für eine Sache nur eine Quelle. Die eine Quelle mag in viele Ströme sich ergießen, aber es geht alles auf die eine Quelle zurück. Altes Testament verworfen, die Juden verworfen und dann die Gottheit formuliert. Und dann, es wird tatsächlich als römisches Taufbekenntnis G und B geschrieben, nämlich die Trinitätstaufe, und die gab es im Ursprung nicht. Und ihr könnt die Kirchengeschichte lesen von Rupert Schmidt, von Herzog, ihr könnt ein Kirchengeschichte nach dem anderen lesen. Und alle bestätigen, dass in den ersten Jahrhunderten nach den Aposteln immer noch biblisch auf den Namen Jesu Christi getauft wurde. Ja, und dann kam der Wechsel. Wer hat ihn vorgenommen? Hat Gott die Richtung geändert? Hat Gott die Lehre geändert? Nein, und nochmals nein. Unbefugte haben eingegriffen und haben eine Kirche gegründet, eine Reichskirche mit weltlicher Macht und haben dann alle unter diese Herrschaft der Religion gezwungen. Was mich am meisten kennt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn im gesamten Protestantismus gesagt wird, dass alle, die Jesus Christus als Sohn Gottes bekennen, vor Gott gerechtfertigt sind. Und die gehen noch einen Schritt weiter und sagen, der Antichrist kann nicht aus dem Christentum kommen, weil er das gesamte Christentum bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann kann es passieren, dass der oberste Knopf abspringt, weil die Leute nicht zum Wort zurückgehen. Sie berufen sich auf eine Bibelstelle, die sie gar nicht gelesen haben, die so gar nicht steht, wie sie diese Bibelstelle aus dem Gedächtnis aufsagen. Ich lese sie euch aus 1. Johannes. Aus 1. Johannes. Hier haben wir ja die Einführung und die Übersicht, wie Gott das alles geordnet hat in seinem Worte. 1. Johannes. Die Stelle, auf die sich die Herrschaften berufen, ist 1. Johannes, 4. Kapitel, Vers 1 und 2. Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgezogen. Jetzt kommt die Beschreibung. Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der da bekennt, dass Jesus, der im Fleisch erschienene, ins Fleisch gekommene Christus ist, der ist aus Gott. Auf dieses Bekenntnis berufen sie sich, und ich habe mir mit Absicht in dem zweiten neuen Manuskript die Bibelstellen gemerkt, in denen von Dämonen Besessene ganz frei und offen, ohne Wenn und Aber, Jesus Christus als Sohn Gottes bezeugten. Hier haben wir es, ich lese es vor, ein Lippenbekenntnis über Jesus Christus, den Sohn Gottes, das hatten auch die Besessenen, wie die folgenden Bibelstellen bezeugen. Matthäus 8, Vers 29, was hast du mit uns vor, du Sohn Gottes? Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Zweite Bibelstelle, Markus 5, Vers 6. Und stieß laut schreiend die Worte aus. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Alles besessene Leute. Und dann in Lukas 8, Vers 28. Als er Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut aus, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Waren die besessen aus Gott? Sie waren besessen. Es geht doch einfach darum, dass wir nachlesen müssen. Und zwar gehört zu dem Vers oder in die Verbindung, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist. Und damit muss man zurückgehen zu Psalm 22, Vers 10. Du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß. Und damit muss man zu 2. Samuel 7, Vers 14 gehen. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Damit muss man zu Psalm 2, Vers 7 gehen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und damit muss man zu Matthäus 1 gehen und zu Lukas 1 und Lukas 2, um zu sehen, wie die Jungfrau gegrüßt wurde, wie der Heilige Geist über sie kam und der Sohn Gottes geboren worden ist. Wir glauben an den Sohn Gottes, an Jesus Yahshua, dass Jahwe Retter zu uns kam als Yahshua und dass er der Gesalbte ist. Ein Bekenntnis mit den Lippen, du bist der Sohn Gottes, wird keinem Menschen helfen. Aber hier ist der Punkt. In der Gegenreformation, weil Martin Luther das Antichristentum so sehr angeprangert und immer wieder am Wickel hatte, kam in der Gegenreformation die Lehre auf, so wie Jesus ein Jude war, so wird auch der Antichrist ein Jude sein. Und damit ist alles wieder in die falsche Richtung dirigiert worden. Und in neuester Zeit haben die Prediger des Evangeliums noch umgeschaltet und haben gesagt, naja, ein Jude kann es wahrscheinlich nicht sein, aber dann muss er im Islam zu finden sein, weil die ja generell gegen das Christentum sind. Brüder und Schwestern, ich brauche kein Argument. Und du brauchst auch kein Argument. Was wir benötigen, ist das Wort der Wahrheit. Um zu wissen, wenn wir bekennen, dass Jesus Christus, der Messias, der Gesalbte, der ins Fleisch gekommene Erlöser ist, dann ist das kein Lippenbekenntnis. Ich habe mir das hier auch schon in dem oder für das neue Manuskript gemerkt. Es gibt tatsächlich das Bekenntnis, und zwar ein dreifaches Bekenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich kenne es wahrscheinlich auswendig. Die einen behaupten, dass er der Erstling der Schöpfertätigkeit Gottes ist, aufgrund dessen, was in Sprüche 8 geschrieben steht. Und jetzt lese ich euch Sprüche 8, um euch dann zu fragen, ob das so sein kann. Sprüche, 8. Kapitel. Und zwar steht hier in Vers 22. Sprüche 8, Vers 22. Der Herr hat mich geschaffen als den Erstling seiner Schöpfertätigkeit, als das früheste seiner Werke in der Urzeit. Das ist die Begründung, das ist die Bibelstelle, auf die sich diejenigen berufen, die glauben, dass der Sohn als zweiter Sohn geschaffen wurde und von Ewigkeit her existiert. Tja, soll ich euch direkt zu 1. Korinther 15 nehmen, um euch zu zeigen, in welch einen Zusammenhang der Begriff Erstling gehört, wenn es sich auf Jesus Christus, unseren Herrn, bezieht, dann doch nicht der Erstling der Schöpfertätigkeit. Er hat doch alles erschaffen. Wie kann er selber erschaffen worden sein? Aber so die Philosophie. Lesen wir 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 20. Nun aber Christus, von den Toten auferstanden und auferweckt worden ist, als Erstling der Entschlafenen. Doch nicht der Erstling der Schöpfertätigkeit Gottes, sondern als der Erstgeborene, als der Erstling, der für die Erstgeborene und für die Erstlinge sein Leben gegeben, damit wir das Erstgeburtsrecht bekämen und den Geist als Erstlingsfrucht bekommen haben. Aber der Verstand ist den Leuten genommen worden. Sie haben gedeutet, und stellt euch vor, was dann noch in Vers 20 von diesem geschaffenen Sohn steht, den es gar nicht gibt. Da war ich als Künstlerin, als Liebling ihm zur Seite, voller Entzücken, Tag für Tag, indem ich vor seinen Augen alle Zeit spielte, indem ich auf seiner weiten Erdenwelt mein Spiel trieb mit Entzücken an den, und mein Entzücken an den Menschenkindern hatte. Wer über 20 Mal liest in all den Kapiteln, dass hier von der Weisheit die Rede ist und von sonst niemand, nur von der Weisheit, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers, spricht nur von der Weisheit. Ich, die Weisheit, stehe in Verbindung mit der Klugheit. Kapitel 8, Vers 12. Kapitel 8, Vers 1. Horch, die Weisheit ruft vernehmlich zu. Ja, und dann hat ein böser Geist sie irregeleitet und sie haben die Theorie aufgenommen, dass Christus unsere Weisheit ist und haben eine Sache zurecht gedichtet, die es gar nicht gibt, die es nur in ihrer Vorstellung gab. Brüder und Schwestern, wir brauchen nichts, was Menschen, die Gott nicht kannten, denen Gott sich nicht geoffenbart hat, was sie uns vortragen, habe ich auch oft genug gesagt. Zu uns spricht doch nicht irgendjemand aus Tunesien oder irgendjemand aus Nordafrika insgesamt oder Südafrika oder Europa oder Nord- oder Südeuropa. Zu uns spricht Gott durch sein heiliges und teures, ewig bleibendes Wort. Und so die zweite Sache ist ja, dass behauptet wird, der Erzengel Michael aus dem Alten Testament ist Jesus Christus im Neuen Testament. Und sie suchen Bibelstellen, um das, was sie glauben, zu rechtfertigen. Nein, vom Erzengel Michael steht noch im Judabrief geschrieben, vom Erzengel Michael steht noch in Offenbarung 12 geschrieben, dass er mit dem Drachen kämpfen wird. Der Herr wird nicht mehr kämpfen, der Herr hat einmal gekämpft, hat einmal gesiegt, für allemal. Und wenn er die Seinen hinaufnimmt, dann wird Michael sich den Drachen schnappen und ihn auf die Erde hinunterwerfen. Und dann geht in Erfüllung. Er ist hinabgestürzt. Der Verkläger der Brüder ist hinabgestürzt. Und die Dritten sagen natürlich, dass Gott aus sich selber heraus die zweite Person geschaffen hat. Und dann die einen behaupten, dass derselbe Gott dann die nächste Person geschaffen hat. Und die anderen glauben, dass Gott der Vater und Gott der Heilige Geist den Sohn, beziehungsweise der Vater und den Sohn, den Geist ins Leben gerufen haben. Das sind gotteslästerliche Behauptungen. Und davon müssen wir uns trennen, aus biblischer Überzeugung trennen. Wer noch meint, und höre gut zu, wer noch meint, am Falschen etwas Richtiges zu finden, wird nie das Richtige geoffenbart bekommen. Amen. Können wir Amen sagen? Amen. War ganz schwach. War trotzdem ganz schwach. Es muss noch einmal gesagt werden. Wer den Versuch macht, am falschen Glaubensbekenntnis noch etwas Richtiges zu finden, dem wird der wahre Glaube nie voll geoffenbart werden können. Amen. Das geht nicht. Nur wenn wir Gott Recht geben, seinen Worten Recht geben, nur dann, kommt Offenbarung, die uns aus Gnaden geschenkt wird. Brüder und Schwestern, wir haben heute noch Taufe vorgesehen. Und nun ein Wort an alle, die sich taufen lassen möchten. Ich mache kein Geheimnis daraus. Ich bin 1948 in Celle auf der Harburger Straße in einer Friedhofskapelle in die Trinität hineingetauft worden. Prediger war Richard Kretsch. Aber als die Botschaft kam und Gott zu mir reden konnte und ich einfach angenommen habe, von Herzen auf und angenommen habe, dass die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus geschehen soll, geschehen muss, bat ich Bruder Horst Kretschmer, dass er mit mir gehe. Wir waren einige Brüder und wir sind zum Rhein gegangen. Und dieser Bruder, den ich schon biblisch getauft hatte, der taufte mich dann biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Er ist schon lange beim Herrn, ich bin noch hier. Um Zeugnis abzulegen, wahrhaftiges Zeugnis von dem, was uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Natürlich hatte ich auch einen Moment die Argumentation, denn 1949 wurde ich geistgetauft, war ein mächtiges Erlebnis. Es war Himmel auf Erden. Es war eine Atmosphäre, wie wir sie uns alle wünschen, auch wie sie kommen wird. Und dann dachte ich bei mir selber, wenn die Taufe falsch gewesen wäre, wie hätte Gott dann den Heiligen Geist geben können? Denn es steht geschrieben, er gab den Heiligen Geist denen, die ihm gehorsam waren. Es ist aber nicht geschrieben, an denen die Taufe, die ja ein Gehorsamschritt ist, in sich falsch vollzogen wäre. Viele Gläubige sagen wie unser Herr, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, und sie möchten sich taufen lassen, und sie wissen nicht, dass die Taufe, mit der sie getauft werden, nicht biblisch ist. Und hier ist der Punkt. Es gibt keine Kirchengeschichtsschreibung international, die es irgendwie sagen würde, dass in den ersten Jahrhunderten schon eine trinitarische Taufe vollzogen worden wäre. Wirklich nicht. Erst mit Entstehung der Trinitätslehre kam die Einführung der Trinitätstaufe, und Trinitätslehre und Trinitätstaufe steht kein einziges Mal in der ganzen Bibel. Amen. Wo ist der Mensch, der mit diesem Wort hierher kommen möchte und zeigen, wo ein einziges Mal das Wort Trinität, dreieinige Gott, Dreifaltigkeit steht? Der müsste kommen. Wir sagen, Mister, so nicht. Hier ist's. Nein, hier ist nicht. Nur hier ist's. Und sonst nichts. Es gibt wirklich keine einzige Handlung, weder Gebet noch Fürbitte, noch Taufe, noch Gebet für Kranke. Es gibt keine einzige Handlung im gesamten Alten und Neuen Testament, die in der trinitarischen Formel vollzogen wäre. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber Satan hat sich bis jetzt versteckt, hat sich durch Bibelstellen zudecken lassen. Jetzt wird alles aufgedeckt. Denn schaut, ohne die Schrift könnte gar keine Verführung geschehen. Es muss alles dekoriert werden. Und der zweite Punkt ist, ohne die Heilige Schrift kann der Betrug nicht aufgedeckt werden. Und deshalb gehen wir von Matthäus 28 zu Markus 16 und zu Lukas 24 und zu Johannes 20 und gehen dann mit allem, was im Missionsbefehl gesagt wurde, was der Auferstandene geboten hat, damit gehen wir zur Apostelgeschichte, zum Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde, und das ist das gültige Muster. Ich möchte dem Menschen begegnen, der mir sagt, Petrus, Johannes, Paulus, Philippus, wer sie alle waren, waren Irrlehrer. Der Mensch darf nicht kommen, denn dann passiert etwas. Irrlehrer waren die Männer, die im dritten, vierten und in den folgenden Jahrhunderten auftraten, die nicht mit der biblischen Lehre kamen. Wir haben in diesem Buch nicht eine einzige falsche Lehre. Das ist die Lehre der Apostel. Das ist die Lehre Jesu Christi. Und am Anfang blieben sie in der Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und am Ende müssen sie in diese Lehre zurückgebracht werden. Brüder und Schwestern, das ist das Herauskommen aus der babylonischen Verwirrung. Das Herauskommen kann nur da geschehen, wo uns geoffenbart wird, dass Gott nicht zu allem Ja und Amen sagen kann, sondern dass sein Wort für uns gelten muss. Also haben wir keine Wahl. Wir müssen, wir dürfen verkündigen, was unsere Brüder am Uranfang, die Väter des Glaubens, die Gott persönlich erlebt haben, uns gepredigt, gelehrt und hinterlassen haben. So danken wir Gott, dass er einen Propheten gesandt hat, um alles zu korrigieren, alles in den rechten Stand zurückzubringen. Und hier ist der Punkt. Wenn jemand meint, wir brauchen diese Korrektur nicht, dann wird er auch den Dienst des von Gott gesandten Manns ablehnen. Wenn wir aber begriffen haben und im Glauben aufgenommen haben, dass es Gott der Herr selber war und ist, der gesagt hat, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und stünde das nicht noch einmal in Matthäus 17, Vers 11, und in Lukas 9, Vers 12, dann würde ich sagen, geht eure Wege, möge Gott darüber richten. Das kann ich nicht, weil unser Herr im Neuen Testament, als Moses und Elia auf den Berg der Verklärung herabkamen und mit unserem Herrn über seinen Ausgang in Jerusalem sprachen. Und Petrus sagte, hier ist gut sein, lasst uns drei Hütten bauen, eine für Mose, eine für Elia und eine für den Herrn. Und dann kam doch die Antwort, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, höret auf ihn. Und dann kommt die Frage in Vers 10, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia erst kommen müsse? Und darauf kommt die Antwort. Wahrlich, ich sage euch, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. So steht in der Heiligen Schrift. Und ich möchte heute, dass Gott uns die Gnade schenkt, den Widerstand aufzugeben und Gott Recht zu geben und unter die gewaltige Hand Gottes beugen, sodass er seinen Weg mit uns haben kann. Und wie geschrieben steht, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, so flieht der Teufel von uns. Der Teufel wird nicht eher fliehen, bis wir uns gebeugt haben unter die gewaltige Hand Gottes, unter Gottes Wort und zurückkommen auf das ursprüngliche Fundament. Solange wird der Feind uns an der Nase mit frommen Sprüchen herumführen und wir werden nicht zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis gelangen. Und deshalb nehmt es an. Gott hat nach dem prophetischen Dienst, den lehrmäßigen, den apostolischen Dienst, Gott hat die Dienste zurückgegeben, damit die Heiligen zubereitet, tüchtig gemacht werden, in die göttliche Heilsordnung zurückgebracht werden. Das war nicht mein Wunsch, das war nicht dein Wunsch, das war der Wille Gottes, wie er im Worte Gottes geschrieben steht. Und alle, die aus Gott sind, mögen Gottes Worte hören, annehmen und sich heute, falls sie noch nicht bewusst biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurden, sich taufen lassen. Gott, der Herr, schenke Gnade, dass sein Wort auch heute nicht leer zurückkomme, sondern ausrichte, wozu er es sandte, in unserer Mitte, in ganz Europa, in ganz Asien, in ganz Afrika, in der ganzen Welt. Möge Gottes Wort ausrichten, wozu er es gesandt hat. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, der sein Volk gnädig heimgesucht hat. Dies ist der Tag, den der Herr uns geschenkt hat. Es ist unser Tag, den er gemacht hat. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wer hat einen anderen Chorus, den wir singen können? Oder ist ich, so wie ich bin, immer noch der Beste? Ja gut, singen wir ihn, so wie ich bin. So. Brüder und Schwestern, um euch den Ernst der Sache vor Augen zu führen, ließ ich aus einem Rundschreiben des bekanntesten deutschen TV-Evangelisten. Daraus lernen wir, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in konzentrierter Aktion die herrliche Tat der Auferstehung Jesu Christi bewältigten. Es war nicht allein der Vater, der das tat, obwohl er es alleine hätte tun können, Es war auch der Heilige Geist, der es natürlich auch hätte alleine tun können, sondern es war auch der Sohn. Und diese drei sprachen das gewaltige Wort: Tod, du bist ein Stachel. Leute versuchen zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Wenn wir heute hier sagen, dass geschrieben steht, dass alle Völker aus diesem Becher getrunken und die Orientierung verloren haben, dann gebrauchen wir dazu nicht eigene Worte, sondern die Worte Gottes aus dem Propheten Jeremia 51, überhaupt aus den Propheten, dann aus der Offenbarung und aus den Briefen. Brüder und Schwestern, Gott hat Himmel und Erde bewegt. Er hat seine Verheißung eingelöst. Er hat uns in diesem prophetischen Zeitalter den verheißenen Propheten gesandt, dass wir aufnehmen, annehmen, was er uns im Auftrage Gottes brachte. So mögen wir Gnade vor Gott finden und erkennen, wie gut der Herr es mit uns meint. Keine Erklärung, sondern Erfüllung. Wenn uns er spricht auf die Namen, dann haben sie so getan, sie haben auf den Namen getauft. Und dann in Römer 6, Vers 3 spricht Paulus: Rückblickend, wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind in seinen Tod getauft worden. Bist du mit Christus gestorben? Bist du mit ihm begraben? Dann lebt dein eigenes Ich nicht mehr. Wenn dein eigenes Ich noch lebt, wenn du noch recht hast, bitte behalte es so lange, bis Gott zu seinem Recht auch bei dir aus Gnaden kommt. Der eine wird früher, der andere später erfasst. Aber alle, die aus Gott sind, werden vom Geiste Gottes gemeint und sie werden zum Wort zurückgebracht. Heraus aus allem, was Kirchenlehrer und Kirchenfürsten verkündigt und als Glaubensregeln aufgestellt und später zu Dogmen gemacht wurde. Heraus aus allem. O Gott, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde, mit der Erstlingsschar, mit denen, die Erstgeburtsrecht haben. Und sie werden auf die Stimme des Herrn hören. Haben wir schon gesungen, so wie ich bin? Haben wir schon? Dann singen wir es noch einmal.
So wie ich bin, so muss es sein.
Schwestern, die sich taufen lassen möchten, aufrufen, wollen wir die Gelegenheit wahrnehmen, doch diese Andacht nicht schließen, ohne einem jeden die Möglichkeit gegeben zu haben, den Herrn zu berühren, von ihm berührt zu werden, ob es der verdorrte Arm ist, was immer es sein mag. Heute will der Herr sein Wort als wahr an uns bestätigen. Mehr als glauben können wir nicht. Einfach glauben. Deshalb spricht unser Herr: Glaube und du wirst die Herrlichkeit Gottes schauen. Deshalb spricht unser Herr: Dein Glaube hat dir geholfen. Immer wieder der Glaube. Und er spricht: Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben, nämlich in der Sünde des Unglaubens, die alles andere nach sich zieht. Brüder und Schwestern, Gott hat sein Volk gnädig heimgesucht. Wir brauchen keine 38 Jahre zu warten, bis sich ein Wasser im Teiche Siloa bewegt. Wir schauen auf den, der am Kreuze hing, der gemäß Jesaja 53 geschlagen und gemartert wurde. Er, der am Kreuz verblich, für seine Feinde bat und ausrief: Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Denn der Ratschluss Gottes musste Erfüllung finden. So wie die Sünde durch einen kam, so kam die Rechtfertigung und die Erlösung auch durch einen, wie es uns in Römer 5 und anderen Stellen deutlich gesagt und geschrieben wird. Brüder, nehmt es an, widersteht nicht mehr, glaubt von ganzem Herzen, wie die Schrift es sagt, und der Arm Gottes wird geoffenbart werden und Gott wird sein Wort bestätigen. Wie viele haben Anliegen, die wir dem Herrn jetzt gemeinsam bringen werden? Natürlich hebt Gott der Hand ja sicher. Ja, es könnte fast sein, dass wir alle unsere Hände heben würden. Nehmen wir Gottes Wort, das wir im Herzen tragen, im Glauben für uns an. In seinen Wunden sind wir geheilt. Alle Schmerzen hat er sich aufgeladen. So steht's geschrieben, so geschah es. Er war der Mann der Schmerzen, verachtet, gemartert, geschlagen am Kreuz auf Golgatha. Es geschah um unsretwillen. Wir sind erlöst. Es geschah für Seele, Geist und Leib. Denn alles gab unser Herr und Erlöser für uns dahin. Jetzt haben wir Rettung der Seele, Befreiung des Geistes, Heilung des Leibes. Alles ist uns geschenkt worden durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den Sohn Gottes, für alle Söhne und Töchter Gottes, durch ihn, den Erstling aus den Toten, haben wir die Bestätigung als Erstlinge, dass wir mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. Wir nehmen die Mahnung an, leget den alten Menschen ab. Das wollen wir tun, denn Gott schenkt uns die Gnade dazu, bis wir völlig erneuert werden und in das Bild Jesu Christi, unseres Herrn, verwandelt bei seiner Wiederkunft. So steht's geschrieben, so wird es sein. Nehmt es jetzt an. Lasst uns gemeinsam beten und gemeinsam glauben. Treuer Herr Jesus, wir danken dir gemeinsam an dieser Stätte mit allen, die dein Wort jetzt hören, auf der ganzen Erde. Wir sind vereint mit ihnen im Glauben, in deinem Namen, unter dem teuren Blut des Lammes. Und wir glauben alle Verheißungen, die du jetzt wahr machst. Rettung, Befreiung und Heilung. Geliebter Herr, möge es jetzt offenbar werden, dass du in unserer Mitte bist und dein Wort bestätigst, als wahr bestätigst, wie am Anfang, so auch am Ende. Mehre unseren Glauben. Geliebter Herr, ich danke dir Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Wir sind gerettet. Wir sind befreit. Wir sind geheilt. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Und alles Volk sagt Halleluja. Halleluja. Reich und Ehre sei dem Herrn, unserem Gott. Wie viele sind heute hier, die sich taufen lassen möchten? Heb kurz die Hand. 1, 2, 3, 4, 5. Du sagst 7? Schön. 8. Teure Geschwister, das ist Gnade. Immer wieder ruft der Herr hinzu und dann geht Apostelgeschichte 2, Vers 41 in Erfüllung. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Es gehört zusammen. Das Wort hören, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt aus dem Wort. Und dem Glauben folgt die Taufe. Dem Glauben folgt der Gehorsam. Ich habe so hier gesagt, in Chile habe ich tatsächlich erlebt, dass von der gesamten Glaubensgemeinschaften 176 angenommen haben, was ihnen gepredigt wurde. Ich habe jeden einzelnen von ihnen mit insgesamt viermal, es waren dreimal in Chile und einmal kam tatsächlich ein Ehepaar bis nach Lima, Peru. Ehe die erste Taufe überhaupt in Chile stattgefunden hatte, kam das Ehepaar 400 Kilometer auf der anderen Seite von Santiago, 3 Tage im Bus von Land zu Land gefahren, um sicher zu sein, dass sie biblisch getauft werden. Das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade. Und danach waren dann die 3 Taufen, in denen der Rest getauft wurde. Wir freuen uns. Euch beide werde ich mit Vornamen ansprechen, Bruder Walter und Schwester Mathilde. Wir kennen uns aus den 50er Jahren. Und so sind wir einfach froh, Geschwister Schreiber und wer wir hier alles sind. Wir sind Glieder an einem Leib. Mein geliebter Bruder, Gott segne euch, Gott segne alle, auch unsere Schwester, Gott segne alle. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Spürt ihr, man möchte gar nicht aufhören. Die Gegenwart Gottes erfüllt diesen Raum. Gott ist wirklich gegenwärtig. Man kann es spüren. Bruder Russ, du wirst nach vorne.